Ein Datengerät lag im Botschafter Jetenians Klauenhand. Er schritt neben Rays Schreibtisch hin und her und besprach die Details von Terriols Bericht. In den Stunden, die seit dem Angriff auf die Malakka vergangen waren, war Rays still und gleichgültig geworden. Deswegen hielt Jetenian es für notwendig, eine aktivere Rolle in der Besprechung zu übernehmen, als er beabsichtigt hatte.
»Das ist wirklich bemerkenswert, Ensign«, sagte der chelonische Diplomat. »Berücksichtigen wir die brutale Natur unserer vergangenen Begegnungen mit den Jedi, sollten wir dies als den wahren Erstkontakt der Föderation mit ihrer Zivilisation ansehen. Sehr gut gemacht.«
»Dankeschön, Botschafter«, antwortete Terry Old. Sie saß neben Captain Nessier vor Rays Schreibtisch. Jetenian tippte mit einer Klaue auf das Datengerät und fragte,
»Sind Sie vollkommen sicher, dass...«
Er sah auf das Gerät hinab und überprüfte den Namen,
»dass dieser Widersacher die Verbindung zwischen den Jedi und Tolianern bestätigt hat?«
»Ja, Sir«, sagte Terry Old. Jetenians Schnabel klapperte vor Aufregung.
»Faszinierend«,
sagte er. Dann drehte er sich zu Captain Nessier.
»Nun, wegen des Wesens auf der Planetenoberfläche sah es zufällig aus wie das hier?«
Er aktivierte einen Bildschirm an der Wand, links neben dem Captain. Zu sehen war eine Aufnahme des Angriffs auf die New Boulder-Kolonie. Verschwommene Energieblitze fingen kleine Transportschiffe ein, während sie gerade zu entkommen versuchten. Sie wurden auf den Boden geschleudert und zerschmettert. Nessies Gesicht wurde fahl, als er das Horrorszenario betrachtete. »Das ist genau das, was auf Genoteur uns holen kam«, sagte er.
»Dann ist unser Gegner stärker, als wir befürchtet haben«, sagte Jetenian. »Ensign, in Ihrem Bericht steht, Sie glauben, dass der Widersacher alleinig verantwortlich für das Verschwinden des Genoteur-Systems ist.«
Der Wissenschaftsoffizier nickte. »Ja, Sir, er sagte es zwar nicht so ausdrücklich, aber als wir gingen, sah es so aus, als wenn er das Sagen hätte. Ich denke, es dürfte die Endphase gewesen sein in seinem, wie er sagte, Krieg um die Vorherrschaft über die Jedi.«
»Es sieht so aus, als hätte er uns einen großen Gefallen getan«, sagte Jetenian. »Obwohl es sehr schade ist, dass wir nun ohne ein so einzigartiges Studienobjekt wie das Genoteur-System auskommen müssen, ist es ein Segen, die Jedi losgeworden zu sein.«
»Sir«, fiel ihm Terry Old ins Wort, »ich würde nicht darauf bauen, dass wir sie losgeworden sind, jedenfalls noch nicht.« Sie nickte in Richtung des Datenpads in Jetenians Hand. »Bedenken Sie, dass die Jedi ihre Körper ablegen und ihr Wesen durch die Verbindungen schicken können. Der Widersacher sagte, es gebe Zehntausende dieser Artefakte, verteilt über zahlreiche Sektoren. Wir wissen nichts darüber, wie viele Jedi von Genoteur geflohen sind oder wo sie hingegangen sind. Und bei dem, was er über ihre Rangordnung erzählt hat, nehme ich an, dass die meisten der geflohenen Mitglieder ihrer Führungsschicht den Serratal waren. Es können genau jetzt munter und frei Hunderte von ihnen draußen in der Taurus-Region sein, und ich wette, sie sind verdammt sauer.« Rays lachte sarkastisch auf und stellte seinen Kaffeebecher ab. »Wir sind in Höchstform diese Woche, was, Jetenian?« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und starrte mürrisch an die Decke. »Wir haben einen Planeten in die Luft gejagt, verloren ein Sonnensystem, erweckten ein Heer zorniger, gottähnlicher Wesen und ließen sie auf die Galaxie los.« Er zuckte. »Ach ja, und wir wurden in unserem eigenen Hafen angegriffen.« Jetenian schaute zu den zwei Offizieren der Sagittarius.
»Captain, Ensign, danke für Ihre Zeit. Wegtreten.«
Er wartete, bis sich die Tür hinter ihnen schloss, bevor er sich umdrehte und an Rays wandte.
»Ihr Verhalten ist ungebührlich, Diego.«
»Manchmal ist die Wahrheit unbequem, Jetenian.« Rays stand auf und umrundete seinen Schreibtisch. Er stellte sich vor die wandfüllende Sektorkarte. »Wir haben gerade erst in der Taurus-Region Fuß gefasst, und schon haben wir einen Schrecken entfesselt, den wir nicht anders zu bekämpfen wissen, als ganze Planeten einzuschmelzen.« Reue legte sich über seinen Ausdruck und seine Stimme. »Und es ist bloß eine Frage der Zeit, bis es uns einholt, Jetenian. Bloß eine Frage der Zeit.« Ming Xiong entriegelte die Tür zum Büro CA-194-6 und trat ein. Alles war genau so, wie er es zwei Wochen zuvor, als er mit der Besatzung der Sagittarius aufgebrochen war, verlassen hatte. Das war auch nicht weiter ungewöhnlich, denn dieses Büro war nicht mehr als ein Ort, wo Leute ihn ein- oder austreten sehen sollten, um den Anschein zu erwecken, Er würde dort arbeiten. Die Tür schloss sich hinter ihm. Er ging um den tristgrauen Schreibtisch herum. Hinter dem breiten, leeren Möbelstück legte er eine Hand auf die Rückwand des Zimmers. Ein Sensorengerät unter seiner Hand glühte rot. Das Licht war intensiv genug, dass er deutlich die Umrisse seiner Handknochen wahrnehmen konnte, als die Maschine ihren biometrischen Scan zur Klärung seiner Identität vollendete. Er nahm seine Hand weg. Die Wand glitt geräuschlos beiseite und enthüllte ein paar roter Türen. Als sich diese wiederum öffneten, gaben sie Xiong Zugang zu einem hell erleuchteten Gang dahinter. Er schützte seine Augen vor der Helligkeit und schritt in das gleißende Licht. Die roten Türen schlossen sich hinter ihm. Am Ende des 15 Meter langen Gangs gelangte Xiong an ein paar durchsichtige Gleittüren. Ein versteckter Sensor scannte ihn einmal mehr und die Paneele glitten beiseite. Er trat aus dem röhrenförmigen Durchgang in die brummende Aktivität der geheimen Forschungslabore von Wengert, die bloß den 22 Bewohnern der Gruft bekannt war. Zu seiner Überraschung war die ganze Einrichtung neu angeordnet worden. Als er Wochen zuvor aufgebrochen war, war die Gruft in viele kleine Arbeitsplätze unterteilt gewesen. Ihr großzügiger Grundriss und die freie Verwendung der aus transparentem Aluminium zusammengestellten Wände hat ihr das Gefühl einer ungeheuren Ausdehnung gegeben. Jetzt erblickte er eine einzige, ausgedehnte Anlage, umgeben von einer Hülle aus transparentem Aluminium, unterhalb eines an der Decke montierten Gitters, voller Sensorreihen. Darin wandten sich aufgewühlte, verschlungene Spiralen aus Materie, die sich von bläulichen Flammen in schimmernde Flüssigkeiten, die von glitzernden Funken durchzogen waren, verwandelten. Sie gingen weiter über in obsidianene Klingen, die unablässig und sinnlos gegen die Seiten ihres aus der Wissenschaft geborenen Gefängnisses stießen. Xiong musste unwillkürlich an Terriots Bericht denken, der beschrieb, wie die Tolianer im Inneren der Shedai-Verbindung gefangen gewesen waren, und bekam ein schlechtes Gewissen, als er die Parallelen bemerkte. Alle Mitglieder von Xiongs streng geheimem Untersuchungsteam waren an einer Außenseite des Raumes versammelt und beobachteten eine Reihe von Monitoren. Zusätzlich war eine blonde Frau in ihren späten 20ern dabei, die Xiong nie zuvor gesehen hatte. Sie trug zivile Kleidung, war schlank und attraktiv, wirkte aber durchaus ernst und auf die Arbeit des restlichen Teams konzentriert. Sie ging langsam von Station zu Station, überprüfte die Arbeit jedes einzelnen Wissenschaftlers und gab leise Kommentare von sich, bevor sie weiterschritt. Xiong ging direkt zu ihr, als sie neben Dr. Werech, Jeff Geck, dem leitenden Genetiker des Teams, stehen blieb. Aus wenigen Metern Entfernung hörte er sie zu dem telleritischen Wissenschaftler sagen: »Versuchen Sie, den Auslöser in diesem Chromosom zu isolieren, dann lassen wir die Beschleunigersequenz noch einmal laufen.« Der graubärtige Geck nickte und begann, Befehle in seine Konsole zu tippen. Die Frau drehte sich in Xiongs Richtung und wollte zum nächsten Arbeitsplatz gehen, doch er fing sie ab. »Entschuldigen Sie«, sagte er zu ihr, »was ist hier los und wer sind Sie?« Sie zeigte ein falsches Lächeln. Das versprach nicht gerade den Beginn einer Freundschaft. »Ich bin Ihr neuer Partner«, gab sie zurück. Sie streckte ihre Hand aus und fügte hinzu: »Dr. Carol Marcus.« Mit Widerstreben schüttelte er ihre Hand. »Lieutenant Ming Xiong, ich weiß, wer Sie sind«, sagte sie und ging an ihm vorüber. Er folgte ihr. »Dann wissen Sie, dass ich die Leitung der Gruft innehabe?« Er deutete auf die transparente Umzäunung. »Und dass ich alle neuen Forschungsprojekte bewilligen muss?« »Dinge ändern sich, Lieutenant«, gab Marcus zurück. »Das muss nicht immer schlecht sein.« Am nächsten Arbeitsplatz ging sie an dem dicklichen Deltaner Dr. Tarko vorbei und passte bei dem älteren theoretischen Physiker eine Einstellung an seiner Konsole an. »Achten Sie auf Veränderungen der Masse«, sagte sie und tätschelte Tarkos Arm. »Ich wette, es hat eine großvolumige Zusammensetzung.« Schon wieder unterwegs, sagte sie über ihre Schulter zu Xiong: »Wir arbeiten bereits an Ihren Daten von Genoteur. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch.« Für Xiong war es ein leichtes, mit ihr Schritt zu halten. Dagegen wurde es immer schwerer, seine wachsende Wut im Zaum zu halten. »Sie sind nicht von der Sternflotte«, sagte er. »Wer hat Sie geschickt?« Marcus antwortete: »Ich bin hier auf Anfrage des Föderationsrates. Jemand ist darüber besorgt, dass die Arbeit, die Sie hier tun, zu wichtig ist, als dass sie nicht von Zivilisten überwacht werden sollte.« Xiong lächelte zynisch. »Wie umsichtig!« Sie bewahrte mit unerschütterlicher Ruhe ihre Fassade. »Mir wurde gesagt, ich solle Kopien Ihrer Daten machen, mit Ihnen besprechen, was Sie und die Sagittarius-Besatzung auf Genoteur gelernt haben und regelmäßige Berichte über unsere Ergebnisse an den Rat schicken. und ich denke, dass Sie bald herausfinden werden, dass Sie den Befehl haben, mir Ihre volle Kooperation zukommen zu lassen.« Sie erreichten eine lange Reihe an Hauptkontrollkonsolen hinter einer weiteren dicken Schutzwand aus transparentem Aluminium. Marcus stellte sich in die Mitte und ihr Blick schweifte über die Ansammlung von Anzeigetafeln und Messgeräten. Die Paneele unter den Monitorreihen waren übersät mit vielfarbigen Knöpfen, Reglern und weiteren bewährten manuellen Kontrollen. Während Marcus Feinabstimmungen vornahm, widmete sich Xiong einer Nebenkonsole, um Zugang zu seinen persönlichen Kommunikationskanälen zu bekommen. Genau wie Marcus gesagt hatte, fand er dort einen Prioritätsbefehl vom Sternflottenkommando. Er müsse den Informationsanfragen von Marcus nachkommen und ihr die Autorität zum Initiieren und Leiten von Forschungen in der Gruft gewähren. Es sah also danach aus, dass sie, wo auch immer sie hergekommen war, eine ganze Weile bleiben würde. Als er sich abmeldete, blickte sie zu ihm. »Zufrieden?« Er runzelte die Stirn. »Wie viel unserer Forschungen konnten Sie durchsehen?« »So gut wie alles. Ich bin seit 10 Tagen hier.« »Zugegeben, ich habe nur die Fakten und Zahlen überflogen, aber die Kurzberichte und Zusammenfassungen waren so aufregend, dass ich nicht abwarten konnte, anzufangen.« Ein herablassendes Lächeln lag um seinen Mund. »Kurzberichte?« sagte er. »Zusammenfassungen?« Er schüttelte den Kopf. »Mit anderen Worten, Sie haben keine Ahnung, was wir gefunden haben oder wofür Sie hergeschickt wurden.«
»Ich weiß mehr, als Sie denken, Lieutenant«, erwiderte Marcus. »Ich begreife, dass wir über ein verschachteltes, außerordentlich komplexes Genom reden, das 100 Millionen Chromosomen beinhaltet. Ich weiß, dass es mit einer Reihe von Artefakten auf weit verstreuten Planeten in Verbindung steht. Und mir ist bewusst, dass es uns mit einer sehr mächtigen Spezies in Konflikt gebracht hat, bei der wir bislang nicht wissen, wie wir sie bekämpfen sollen.« Sie lächelte und hob eine Augenbraue. »Wollen Sie mich über die einzigartigen chemischen Marker des Genoms ausfragen?«
Xiong verdrehte die Augen. »Das wird nicht nötig sein«, sagte er. Er schob seinen Ärger über Marcus' forsches Benehmen beiseite. Widerwillig gestand er sich ein, dass ein neuer Blickwinkel auf die Taurus-Region nützlich sein konnte. »Haben Sie den Bericht gelesen, den ich vor ein paar Stunden geschrieben habe, kurz nachdem die Sagittarius angelegt hatte?«
»Manches davon«, sagte Marcus.
Er aktivierte einen Monitor auf der Konsole zwischen ihnen. »Ich rufe Ihnen hier einmal auf. Daran habe ich die letzten 6 Tage gearbeitet, seit wir Genoteur verlassen haben.« Er gab Befehle in die Computerschnittstelle ein und rief den besagten Bericht auf. »Das sind eine Menge Daten, aber ich kann die bedeutenden Punkte für Sie zusammenfassen.«
»Gerne«,
sagte Marcus, während sie durch die Trikordermessungen scrollte, die Xiong von Genoteurs eigenartigem Energiefeld gemacht hatte.
»Sie haben bereits etwas Licht ins Dunkel gebracht«, sagte er, »wie das Wechseln des Jedi-Körper zwischen den Aggregatzuständen. Die Besatzung der Sagittarius sah, dass einen lebenden Jedi in Echtzeit machen, wie er sich als Gas fortbewegte, wie er zum Suchen zu einer zähflüssigen Masse wurde und zum Angriff fest. Zusätzlich haben sie Sensoraufzeichnungen, die zeigen, dass diese Wesen elektromagnetische Effekte kontrollieren können, inklusive Blitze.« Er drückte ein paar Tasten auf der Konsole und sprang in einen neuen Datenabschnitt des Berichts. »Die erlittenen Verletzungen der Sagittarius-Offiziere Terrell und McLellan zeigten dieselbe Art kristalliner Infektion, die Dr. Fischer am Körper des Endeavor-Wissenschaftlers Bohanian entdeckt hat. Die Anwendung eines Dämpfungsfelds, abgestimmt auf die neuralen Frequenzen der Jedi, verhinderte ihre Ausbreitung.« Xiong langte hinter Marcus, um eine neue Datenbank einzubinden. Sie trat zurück, um ihm Platz zu machen, damit er arbeiten konnte. »Nun zum wirklich interessanten Teil«, fuhr er seinen Bericht fort. »Während eines Jedi-Angriffs wurde Lieutenant Commander McLellans rechtes Bein vom Knie abgetrennt. Dr. Babbitts wendete einen Energieimpuls an, der auf der Jedi-Trägerwelle basierte, und kodierte ihn teilweise mit McLellans DNA um. Augenblicklich belebte sich im amputierten Bein das kristallisierte Gewebe wieder. Sie konnte es wieder mit der Patientin verbinden und erreichte vollständige Geweberegeneration.« Er ersetzte McLellans medizinische Akte durch Terrells. »Derselbe Versuch schlug bei Commander Terrell fehl, und ich denke, ich weiß, wieso.« »Das Genoteurmuster«,
platzte es aus Marcus heraus. Ihr Vorpreschen überrumpelte ihn.
»Das stimmt«,
sagte er. »Als das regenerative Feld auf McLellans Bein angewendet wurde, befand sich die Sagittarius auf der Planetenoberfläche, umgeben vom einzigartigen Energiefeld des Genoteursystems.
Aber die Prozedur an Commander Terrell«, bemerkte Marcus und stellte das Detail in Dr. Babbitts Bericht heraus, »ist erst vorgenommen worden, nachdem das Sonnensystem verschwand.«
»Exakt«, sagte Xiong. »Sie musste das kristallisierte Gewebe chirurgisch entfernen.
Er schloss Tyrells Akte und rief das Genoteur-Trägerwellensignal auf. »Wir haben Übereinstimmungen in dieser Trägerwelle mit Teilen des Metagenoms gefunden. Es war uns möglich, es zu benutzen, um ein Hilfsmittel zu konstruieren, das einen Ping sendet, um nach anderen Artefakten Ausschau zu halten. Wie wir inzwischen wissen, werden sie Verbindungen genannt. Es gab uns zwar nur begrenzt Einblick in die Entschlüsselung der Hauptstruktur des Metagenoms, aber mit dem Genoteur-Muster, das ist, als ob man den passenden Schlüssel zum Schloss findet«, nickte Marcus und ließ sich von seiner Aufregung mitreißen. »Das ist fantastisch!«
»Ich weiß!«
Ermutigt durch die Tatsache, endlich jemanden zu haben, der die größeren Auswirkungen dieser Arbeit anerkannte, die die letzten 3 Jahre seines Lebens beherrscht hatte, konnte er sich kaum zurückhalten.
»Ich meine, denken Sie mal drüber nach. Mit dieser Art von regenerativer Matrix könnten wir alle Krankheitsformen heilen, verlorene Glieder, tiefe Gewebeschäden. Die Möglichkeiten sind unendlich.«
Marcus lachte. Dann fing sie sich und bedeckte ihren Mund, bis sie ihre Beherrschung wiedererlangt hatte.
»Lieutenant«, sagte sie und tat, als sei sie entsetzt über seine Reaktion. »Hier geht es um mehr, als nur ein paar Knochen zu schienen. Sie haben selbst gesagt, dass diese Wellenform im gesamten Genoteursystem immer wieder auftaucht.«
Ein seltsames Gefühl beschlich ihn.
»Und?«
»Und?« gab Marcus zurück. Sie rief die Sensormessungen auf, die Terriold vom Genoteursystem gemacht hatte, bevor das Schiff den 4. Planeten erreicht hatte.
»Es wurde festgestellt, dass dieses Sonnensystem weniger als 500.000 Jahre alt ist. Mit einem Stern der Klasse F und alles in dem System ist exakt gleich alt? Wie soll das möglich sein?«
Nun erschien das Genoteur-Muster auf dem Schirm. Ein fantastisches Glänzen lag in Marcus' Augen.
»Was wäre, wenn diese Matrix nicht nur regeneriert, was bereits existiert? Was wäre, wenn man sie benutzen kann, um Materie umzuformen und Energie in jegliche Anordnung zu bringen, die man sich wünscht?«
Sie starrte voller Ehrfurcht darauf.
»Man könnte Planeten aus dem Nichts erschaffen. Man könnte Sterne erschaffen.«
Sie grinste, taumelte vor Aufregung und formte eine Supernova-Explosion mit ihren Händen.
»Und es werde Licht!«
Endlich verstand Xiong, warum seine Verteidigung des wissenschaftlichen Glasnost in Hinsicht auf die Klingonen und Tolianer vom Sternflottenkommando so unerbittlich verweigert worden war. Wenn Marcus in Bezug auf die gewaltigen Möglichkeiten, die im Metagenom und der Wellenform schlummerten, richtig lag, war es eine Entdeckung galaktischen Ausmaßes. In der richtigen Hand konnte es das größte Geschenk sein, das jemals empfindungsfähigen Wesen gemacht wurde, ein Segen für das Leben an sich. In den falschen Händen würde es die barbarischste Massenvernichtungswaffe sein, die es je gegeben hatte. Als er sah, wie seine neue Kollegin wegen der mysteriösen Wellenform auf dem Monitor vor Staunen erstarrte, wünschte sich Xiong im Stillen, 6 Tage in der Zeit zurückreisen zu können, zurück zu dem friedlichen, mondbeschienenen Strand auf Genoteur, um dort seinen Tricorder gegen einen Felsen zu schmettern.
»Wenn Sie mich entschuldigen würden«, sagte Xiong leise, »ich denke, ich gehe zurück in mein Büro und richte mich dort wieder ein.«
Er wandte sich zum Gehen. Marcus klang beinahe aufrichtig, als sie mit entschuldigendem Tonfall die Neuigkeit überbrachte.
»Das ist nicht länger Ihr Büro.«
Pennington saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Boden inmitten seines leeren Wohnzimmers. Neben ihm lag ein angebissenes Truthahn-Sandwich und eine Flasche lauwarmer Fruchtsaft, die er von einem Verkäufer auf der Restaurantmeile in Star's Landing erworben hatte. Es war nur ein schwacher Abklatsch der noblen Küche, die er während der wenigen Jahre als Star-Reporter für den Föderationsnachrichtendienst genossen hatte. Aber wie seine frühere Redakteurin Arliss zu sagen pflegte, die Hungrigen sind die besten Reporter. Eine einzelne Lichtröhre, die er mit seinen mageren Ersparnissen vom Stationsquartiermeister besorgt hatte, leuchtete von der Deckenhalterung über ihm hinab. Sein Schatten fiel über den Monitor des kleinen, tragbaren Datengeräts in seiner Hand. Er benutzte das Gerät für alles, von persönlicher Kommunikation bis zum Verfassen seiner freiberuflichen Nachrichtenberichte und das Schneiden audiovisuellen Materials von seinem Aufnahmegerät. Obwohl er seine Videoaufzeichnungen von Genoteur in der vergangenen Woche über 100 Mal angesehen hatte, war er nach wie vor unschlüssig, wie viel davon gut genug war, um in einem Bericht verwendet zu werden. Die meisten der Aufnahmen, die er gemacht hatte, während er davonrannte und fallendem Geröll auswich, waren gestört und undeutlich, eher zu erraten als schlüssig. Die wild verwackelte Aufzeichnung hatte bloß einige wenige klare Bilder der Kreatur, die er auf dem Planeten entdeckt hatte, eingefangen. Er hatte ausführliche Notizen von seinen direkten Beobachtungen gemacht, aber die einzige Person, die seine Darstellung bestätigen konnte, war Anson Terreault, die, für ihn nicht wirklich überraschend, angewiesen worden war, mit niemandem über den Einsatz zu sprechen. Nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde, dachte er. Es ist ja nicht so, dass Commander Race mich die Geschichte veröffentlichen lassen würde. Stimmen vor seinem Fenster, Passanten gingen vorbei, rissen ihn aus seinen Grübeleien. Er sah von seiner Arbeit auf und realisierte, dass er das Zeitgefühl verloren hatte. Er hatte etliche Stunden gearbeitet. Vor seinem Fenster war die Simulation einer Nacht über Star's Landing hereingebrochen. Dämmeriges, orangefarbenes Laternenlicht fiel durch die Jalousien. Gähnend reckte er die Arme über seinen Kopf. »Vielleicht sollte ich eine Weile ausgehen. Mal sehen, ob Quinn in der Bar steckt.« Ein Türklopfen hallte von den kahlen Wänden wieder. Die Hoffnung starb zuletzt, und er erlaubte sich einen Hauch von Optimismus. Er hatte gehofft, dass Terreault sich melden würde, vielleicht um ihm den Drink zu spendieren, den sie ihm versprochen hatte. Obwohl er ihr nie genau erzählt hatte, wo er wohnte, war es nicht schwer herauszufinden. Wie bei jedem anderen ständigen Bewohner von Sternenbasis 47 war sein Wohnort im öffentlichen Verzeichnis gelistet. Pennington legte sein Datengerät beiseite und schwang sich kraftvoll wieder auf die Beine. Seine Knie knackten geräuschvoll beim Gehen. Er öffnete die Vordertür und bemerkte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich, als er sich Diego Race gegenüber sah. »Kommodore«, sagte Pennington und versteckte seine Feindseligkeit hinter einer Fassade der guten Laune. »Ist es schon Zeit für mein Verhör? Ich war mir sicher, ich verdiene wenigstens eine Nacht Gnadenfrist. Darf ich hereinkommen, Mr. Pennington?« Die Art, wie Race fragte, überraschte Pennington. Der Kommodore klang aufrichtig und versöhnlich. Pennington trat von der Tür zurück und antwortete, »Natürlich, Sir.« Race trat zögerlich in das Apartment, als wäre er auf der Hut vor einem Hinterhalt. Er sah sich im leeren Raum um und sah die angegessene Mahlzeit und das Getränk auf dem Boden. »Echt toll, was Sie aus dem Ding hier gemacht haben.« Pennington stand hinter Race und lehnte gegen die Wand neben der Vordertür. »Ich würde Ihnen ja gern einen Stuhl anbieten, aber ich halte nichts von Möbeln.« Der Kommodore schlenderte in die Mitte des Raumes und hob Penningtons Datengerät auf. Er hielt es in der einen Hand und schaute zu Pennington. »Darf ich?« »Dürfen Sie was? Es lesen oder es mitnehmen?« Mit Rays gedämpfter Reaktion, einem zerknirschten Absenken des Blicks, hat er nicht gerechnet. »Darf ich es ansehen?« Pennington verschränkte seine Arme und antwortete, »Nur zu.« Er sah Race eine Minute dabei zu, wie er seinen Artikelentwurf und die dazugehörigen Videoclips und Bilder durchsah. Alle paar Sekunden hob Race seine Augenbrauen oder nickte leicht. »Beeindruckend«, sagte Race, als er das Gerät abschaltete. »Ich hätte gedacht, dass Sie durch das Verschwinden des Sternsystems in der Klemme stecken würden, aber selbst das haben Sie zu Ihren Gunsten zu nutzen verstanden.« Er kniete sich hin, legte das Gerät zurück auf den Boden und stand wieder auf. »Es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass sich die Offiziere der Sagittarius offiziell äußern.« »Natürlich«, sagte Pennington, der keine Lust mehr hatte, um den heißen Brei zu reden. »Ich weiß, warum Sie hier sind, Kommodore. Tun Sie uns beiden einen Gefallen und bringen Sie es hinter sich.« Zunächst antwortete Race nicht. Er wanderte zum Fenster und blinzelte durch die Lamellen in den künstlichen Abend der terrestrischen Anlagen von Vanguard. »Was glauben Sie denn, warum ich hier bin?« »Eine Fangfrage?« Pennington zögerte, bevor er antwortete. »Um mein Material von Genoteur zu konfiszieren und um mir zu erklären, dass ich den Bericht nicht abgeben soll, weil er Ihre Zensoren sowieso nicht passieren wird?« »Schicken Sie ihn mir zu«, sagte Race. »Ich werde sicherstellen, dass er ohne Änderungen rausgehen wird.« Pennington, der sofort misstrauisch die Beweggründe des Kommodore anzweifelte, ging ein paar mögliche Szenarios durch. Eine Falle, ein grausamer Scherz oder eine weitere Maßnahme, um seine Glaubwürdigkeit öffentlich anzugreifen. »Warum?« fragte er. »Was ist dabei für Sie drin?« »Die Wahrheit«, sagte Race. »Nicht mehr und nicht weniger.« Je länger er aus dem Fenster starrte, desto abwesender wirkte er. »Sehr bald, Tim, vielleicht in ein paar Tagen, wird es sich herumsprechen, dass ich Generalorder 24 gegen Gamma Tauri 4 angeordnet habe.« Er schaute zu Pennington. »Wissen Sie, was das ist?« Pennington schüttelte seinen Kopf und Race fuhr fort. »Es ist der Befehl, die Planetenoberfläche auszulöschen, jedes Lebewesen auszuradieren, die Atmosphäre wegzupusten. die Ozeane zu kochen und nichts übrig zu lassen als eine heiße, rote Kugel aus Glas. Das war ein erschreckendes Bild. »Mein Gott«, flüsterte Pennington. »Ich gab diesen Befehl, um eine Bedrohung im Zaum zu halten«, sagte Race, »um einen massiven Angriff eines Feindes aufzuhalten. Sie haben den Gegner ja mit eigenen Augen gesehen.« Er wandte sich erneut mit dem Blick aus dem Fenster. »Mehr als 30.000 Menschen starben auf Gamma Tauri 4«, sagte er. Als er weitersprach, wandelte sich seine Trauer allmählich in leisen Zorn. »Aber das ist nichts im Vergleich dazu, wie viele sterben würden, wenn dieser Feind einen stark bevölkerten Planeten erreicht. Wir haben diesen Albtraum beschworen, und nun ist er frei, um Gott weiß wo Amok zu laufen. Und niemand weiß davon, Tim. Niemand weiß es, weil wir die Wahrheit verbergen und hoffen, dass wir noch ein paar mehr uralte Geheimnisse von diesen Kreaturen stehlen können, bevor hier der Teufel los ist.« Seine Wut verrauchte, ließ nur noch Traurigkeit zurück. »Die Besatzung der Bombay starb für dieses Geheimnis, zusammen mit einem Dutzend Männer und Frauen von der Endeavour und der Lovell. Nun hat es 30.000 Seelen auf Gamma Tauri 4 gefordert, inklusive einer Frau, bei der ich früher mal verheiratet war.« Er seufzte schwer. »Wie viele müssen noch sterben? Wie viele Leben müssen wir noch auf dem Altar der Sicherheit opfern? Wann wird dieser Wahnsinn enden?« Penningtons Kehle schnürte sich vor Unbehagen zu. Er war nun offensichtlich die einzige Person außerhalb der Sternflotte, die wusste, dass Race die Zerstörung von Gamma Tauri 4 befohlen hatte. Das war eine genauso große Einmeldung wie seine Erlebnisse auf Genoteur. »Sir«, sagte er und verbarg seine Sorge hinter einem neutralen Tonfall, »was soll ich mit dieser Information machen?« »Veröffentlichen Sie sie.« Race wandte sich vom Fenster ab und strebte auf die Vordertür zu. »Schreiben Sie die Wahrheit, genau so, wie Sie sie gesehen haben. Die Wahrheit über Gamma Tauri 4 dürfte Sie in einem schlechten Licht dastehen lassen.« Pennington hielt Race in dem offenen Durchgang auf. »In einem sehr schlechten Licht.« Race blickte zurück und antwortete, »Noch ein Grund mehr. Aber wenn Sie meinen Bericht unzensiert rausgehen lassen, werden Sie da nicht angeklagt?« fragte Pennington. Für einen Augenblick meinte er, Race lächeln zu sehen. »Es ist Ihre Entscheidung, Tim. Tun Sie, was Sie für richtig halten.« Race ging hinaus und die Tür schloss mit einem lauten Klack. Pennington blieb mit dem Echo alleine zurück. Er starrte auf die geschlossene Tür und musste sich erst einmal von dem unerwarteten Schock erholen. Und dann ließ er alle Gedanken um Quinn, einen Drink in Tom Walkers Bar und einen dankbaren kleinen Rotschopf hinter sich, schnappte sich sein Datengerät und setzte das Schreiben fort. »Ich kann die Geschichte in ein paar Stunden fertig schreiben«, sagte er zu sich selbst. »Hoffen wir mal, dass Race seine Meinung nicht ändert, bevor sie veröffentlicht wurde.« Die Anzeigen über Teprins Biobett waren alle auf Nulllinie. Fischer fröstelte es, als er die anhaltenden Lücken zwischen den winzigen Impulsen des vulkanischen vegetativen Systems beobachtete. Mbenga stand auf der anderen Seite des Bettes und lehnte sich in den grellen, bläulichen Lichtkreis, der auf Teprin gerichtet war. Er machte Notizen auf einem Clipboard, das er an seinem gebeugten linken Arm hielt. Er bemerkte Fischers Bestürzung und sagte, »Seien Sie von Ihren Vitalzeichen nicht beunruhigt, Sie sind ganz normal.« »Nichts daran ist natürlich«, sagte Fischer, seine Stimme noch rauer als gewöhnlich. »Sie ist bloß einen Atemzug vom Tod entfernt.« Sie waren alleine mit Teprin in einer der Isolierstationen des Vanguard-Krankenhauses. Sanfte Töne piepten und surrten im Hintergrund. 10-mal in der Minute gab der Herz-Lungen-Monitor ein dumpfes Geräusch von sich, um einen weiteren schwachen Herzschlag von Teprin zu signalisieren. Ihre Atmung war schwach, aber vorhanden. Fischer griff hinunter zu Teprins Handgelenk, um die Stärke ihres Pulses zu messen. Er wollte nicht eine Maschine seine ganze Diagnose durchführen lassen. Er schob eine Ecke der Rettungsdecke beiseite, die Teprin vom Hals abwärts bedeckte. Als er ihr heißes Handgelenk ergriff, nickte er in Richtung Plan und fragte Mbenga, »Ist das Ding wirklich nötig?« »Das hilft, den Heilungsprozess zu unterstützen«, sagte Mbenga. »Bei einer vulkanischen Heilungstrance konzentriert der Patient seine Stärke, sein Blut und seine Antikörper auf die Verletzung. Die Simulation der Hitze und Trockenheit von Vulkan erleichtert die Bemühungen.« Ein schwaches Beben des Lebens durchlief der Prinz Handgelenk unter Fischers Fingerkuppe.
»Was auch immer das mit ihr angestellt hat«, sagte er, »ich denke nicht, dass Blut oder Antikörper es beheben werden.«
Er schaute auf ihr Gesicht, das weder gelassen noch aufgewühlt aussah, lediglich ausdruckslos.
»Und Sie können das hier eine Heilungstrance nennen, wenn Sie sich dann besser fühlen, aber als ich in der Medizinschule war, nannten wir es Koma.«
Benga hörte auf, das Clipboard zu beschreiben und steckte es zurück in ein Fach am Fußende von de Prinz Bett.
»Vielleicht haben Sie recht«, sagte er. »Wenn das eine Heilungstrance ist, dann ist es die tiefste, die ich je gesehen habe. Aber wenn ich falsch liege und es ist ein Koma, sehe ich keinen Nachteil darin, es ihr angenehm zu machen.«
Fischer zog seine Hand von de Prinz Handgelenk.
»Einverstanden«, sagte er.
Sanft rückte er die Rettungsdecke am Bettrand zurück an ihren Platz. Er holte für einen Seufzer Luft und inhalierte die kräftigen Gerüche von chirurgischen Desinfektionsmitteln und den strengen Mitteln, die zum Reinigen der Krankenhausböden benutzt wurden. Beim Ausatmen fühlte er, wie sich Müdigkeit ausbreitete. Es war ein turbulenter Tag gewesen. Die Verletzten zu pflegen und sich um die Toten des Angriffs auf die Malakka zu kümmern. Doch dies war jetzt sein letzter Halt auf der abendlichen Runde. Er pflückte de Prinz Schart aus dem Schlitz am Fußende des Bettes und überflog es zügig.
»Wie ich sehe, haben wir endlich Ihre Krankengeschichte bekommen.«
»Ja«, sagte Mbenga, »eine faszinierende Lektüre. Diese tiefen Gewebeverletzungen und Skelettfrakturen, die ich während Ihrer ärztlichen Untersuchung entdeckt habe, stammen von einem vorehelichen Ritual namens Konut Kalifä. Normalerweise wird die Herausforderung von jemandem ausgesprochen, der eine Person heiraten möchte, die bereits mit jemand anderem verlobt ist. So können sie mit dem Rivalen um den Partner kämpfen. Als Teprin ihren Verlobten Stan bat, ihr Heiratsversprechen aufzukündigen, schlug er dies aus und forderte sie stattdessen zu dem Duell. Offenbar wollte er sie dadurch entweder zwingen, ihre Meinung zu ändern, oder ihr das Recht auf einen zukünftigen anderen Partner verweigern. Also hat sie ihn getötet.«
»Na, reizend«, sagte Fischer.
Fast fürchtete er sich zu erfahren, welche anderen düsteren Geheimnisse die vulkanische Kultur noch in ihren Einzelheiten bereithielt.
»Hat sie diese Aufzeichnungen deshalb versteckt?«
Benga brachte seine Zweifel mit einem Neigen seines Kopfes zum Ausdruck.
»Das glaube ich nicht. Das Konut Kalifä ist ein rechtlich geschütztes vulkanisches Ritual. Wenn sie keinen Sternflottenkollegen oder Unbeteiligten angegriffen oder getötet hat, waren ihre Handlungen unter vulkanischer Rechtsprechung gänzlich legitim.«
»Leute umbringen wegen Sex und Ehe«, murmelte Fischer. »Von wegen logisch.«
Er starrte zum Benga.
»Und sagen Sie mir nicht, warum ich über dieses Konu, was auch immer, nicht entsetzt sein sollte.«
Er überflog den Rest von de Prinz' Krankenakte und bemerkte, dass Häufigkeit und Intensität ihrer Angstattacken im Laufe etlicher Dekaden stark zugenommen hatten.
»Wenn es nicht die rechtlichen Auswirkungen waren, die sie fürchtete«, überlegte er, »wette ich, dass der Grund dieser Anfälle waren. Der Verlauf einer geistigen Krankheit würde ihre Sicherheitseinstufung zerstören. Sie hatte vermutlich Angst, vom Dienst entlassen zu werden.«
Benga nickte. »Mit gutem Grund. Jetzt, da ihre Aufzeichnungen nicht mehr geheim sind und der Sternflottengeheimdienst unseren Bericht hat, haben sie ihr die Sicherheitsfreigabe entzogen. Wenn sie jemals aufwacht, hat sie Glück, wenn sie einem Militärgericht entgeht.« Fischer steckte den Datenblock mit de Prinz' Aufzeichnungen zurück in den Schlitz am Bett und seufzte entmutigt.
»Wenn sie jemals aufwacht, hat sie Glück. Punkt.«